Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tobi trifft tolle Typen. Und in dieser Folge habe ich mich im Juni, glaube ich, war letzten Monat, mit Thomas Kornmeier aus Berlin unterhalten. Ist ein ganz, ganz lieber Kollege, ein Exilbadener in Berlin, schon seit über 13 Jahren lebt er dort. Und wir haben uns über viele Dinge unterhalten, über seine Kinder ein bisschen, über seine Haltung von Ernährung. Er ist nämlich Vegetarier, Veganer, hält nicht so viel von Religion und der Kirche. Und ja, also ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit diesem Podcast. Ich hatte sehr, sehr viel Spaß in diesem Gespräch, weil ich Thomas sehr, sehr mag für seine Sichtweise in seinem Stand-up. Und wenn ihr mehr von Thomas sehen und hören wollt, folgt ihm doch einfach auf Facebook, Instagram oder über seine Homepage. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tobi trifft tolle Typen. Heute, endlich, haben wir es geschafft. Wir haben wochenlang darauf hingearbeitet, einen Termin zu finden. Ja. Entweder er konnte mal nicht oder ich konnte mal nicht. Heute, am 17.06. um 21.09 Uhr, begrüße ich in meinem Podcast den liebenswerten Kollegen Thomas Kornmeier. Hallo!
Servus!
Ja!
Ja,
endlich.
Endlich.
So, als ob wir uns ewig nicht mehr gesehen hätten, Thomas.
Ja, es lag vor allem an dir, dass wir 3 Wochen daran rumgedoktert haben.
Ja,
es, nee, es war ja, du bist ja auch busy, ne? Du machst ja jetzt Theater und Podcast und bist ein vielbeschäftigter Mann.
Genau, ich arbeite. Also ich habe, ich weiß nicht, warum ich diesen Job noch habe. Ich war null systemrelevant.
Du bist nur systemrelevant. Ach so.
Ich war, also für das System war ich nicht relevant, aber fürs Theater war es relevant. Okay, Thomas Kornmeier. Kurze Zusammenfassung zu Thomas. Thomas habe ich kennengelernt bei einer Comedy Night in Freiburg von Julian
Limberger.
Limberger. Damals. Oh Gott, das war auch ein sehr, sehr kruder Abend. Ich war noch in der Mensa-Bar, so vor 250 Leuten. Du warst, glaube ich, einer der Ersten. Ich glaube, bist du nicht auch als Erstes aufgetreten?
Bin ich als Erster da hoch? Ich weiß noch genau, wie das war. Es war furchtbar, aber ich weiß nicht, ob ich als Erster da hoch bin.
Also es war nicht furchtbar. Ich fand, also vielleicht für die meisten warst du vielleicht noch zu speziell. Aber, Quatsch. Aber ich fand super, ich fand damals schon cool. Es war noch dieser komische saarländische Zauberer da. Dann war noch Ben Schmid.
Dieser Zauberer war, glaube ich, vor mir.
Genau, Ben Schmid war noch da.
Gott sei Dank war Ben Schmid noch da.
Kerstin Luhr, dann noch so ein Kneckebrot oder sowas. Irgendwie so ein Kabarettduo aus Freiburg und ich.
Mhm.
Irgendwie sowas war das.
Mhm. Das war ein lustiger Abend.
Genau, da haben wir uns das erste Mal gesehen, das weiß ich noch.
Wie fandest du deinen Auftritt da? Ich glaube, du hattest ein gutes Set, du warst Headliner. Also irgendwie...
Ja, das hat mich sehr gewundert, weil Ben Schmid vorher noch, glaube ich, Ding gewonnen hatte. Berlin, Quatsch, Comedy Club, Talentschmiede oder sowas.
Ja, okay. Ach so, du meinst, glaube, dann stünde ihm der Headliner... Naja, ist halt so fettertes Wirtschaft im Süden, ne?
Ja,
da lässt man den Heidelberger Headlinern.
Ich musste ordentlich Gas geben, weil ich auch noch, ich war unter 10:30, war es um 11 dran und um 12 fuhr mein Zug und ich habe bis 11:55 gespielt, das weiß ich auch noch.
Mhm.
Aber egal, es war ein cooler Abend, wir haben uns damals kennengelernt.
Mhm.
Lange Zeit danach nicht, okay, liegt auch an der Entfernung als Heidelberger und du als Exil-Badenser in Berlin.
Ja.
Glaube ich, war dann das nächste Mal. Boah. Ich müsste jetzt echt lügen.
Kann ich dir genau sagen, wann es war? Das war bei dir in Heidelberg, bei deiner Show.
Meinte? Haben wir nicht irgendwo nochmal irgendwo bei Shabby oder so gesehen?
Ja, vielleicht. Ja, gut, das rechne ich raus. Also bei der nächsten.
Ja, bei meiner Show, als du bei mir aufgetreten bist, ne?
Ja.
Und dann
das war so
nochmal,
die nächste Show.
Berlin Comedy Night, da war ich auch noch dabei.
Ja, stimmt, das war ja danach. Wir haben uns ein paar Mal getroffen.
Und dann hier als letztes im Januar beim Chaos Computer Club.
Ja.
Genau.
Wir sehen uns ja ständig, tu nicht so, als würden wir uns nicht immer wieder über die Wege laufen.
Aber ich habe schon was über dich verraten, was natürlich jetzt alle, vor allem mich, brennend interessiert. Exilpartner in Berlin. Seit wann und warum?
Seit 2020, seit 13 Jahren circa. Seit 12, 13 Jahren. Ich kam 2007 nach Berlin.
Und was war die Motivation?
Die Motivation war, ich kam hier an mit meinem grauen VW Golf, vollgepackt mit meinem damaligen Hausrad und meinem E-Bass, weil ich wollte als Bassist hier in Berlin das Music Game verändern.
Welches nee,
ich
Game?
Als Musik Game. Also ich kam halt nach Berlin, um Musik zu machen. So kam ich hierher, 2007.
Welches Instrument?
Bass.
Bass. Ich hätte jetzt irgendwie Geige zugetraut oder so.
Geige. Habe ich probiert, kann ich gar nicht. Ist viel zu, muss man viel zu fein, da braucht man Emotionen dafür. Da muss man so feinfühlig sein.
Okay. Bass. Hast du in der Jazzband gespielt oder was war das?
Nö, ich habe so gejammt eine Zeit lang. So in Bluesbands, Funkbands. Und kam dann später auch zum Jazz spielen. Da hatte ich dann, weiß nicht, da war ich schon ein paar Jahre in Berlin und habe mir in Halle über eBay Kleinanzeigen günstig vom Theater auch so einen Kontrabass aus der Requisite geschossen. Und dann ging das los bei mir, dass ich so richtig Bass spielen wollte. Da hatte ich den Kontrabass und habe Stunden genommen, so richtig bei Musiklehrern. Davor hatte ich ja nur rumgedaddelt und war eher so, weißt du, so Blues und Funk-Bassist so vom Hören halt. Und dann habe ich richtig angefangen, Bass zu lernen und dann auch angefangen, versucht, so Jazz zu spielen. Versucht.
Okay. Spielst du noch?
Kontrabass? Ja. Der steht hier in der Ecke. Manchmal packe ich den aus und daddel so vor mich hin. Aber jetzt nicht mehr in Bands und auf Jams. Traue ich mich eigentlich gar nicht. Ich bin viel zu eingerostet. Ich war auch nie wirklich gut. Also ich habe, das war eine schöne Zeit, aber ich habe das dann irgendwann auch, als die Kleine auf die Welt kam, an den Nagel gehangen.
Deine erste Tochter.
Ja, genau.
Darüber sprechen wir auch noch gleich im Laufe dieses Podcasts. Ich hab mich ein bisschen vorbereitet, habe nicht irgendwie recherchiert hart. Ich habe sämtliche Wikipedia-Artikel von Thomas Kornmeier, die es nicht gibt, gelesen.
Ich bin auf Wikipedia. Es gibt tatsächlich, ich werde erwähnt. Es gibt,
nein.
Doch, es gibt keinen Artikel, aber ich stehe da in irgendeiner Liste von Berliner Free Jazz Experimental Music Leuten. Steht da irgendwo mein Name mit in Klammer. Weiß gar nicht, was da, Kontrabass und Turntables oder so? Irgendwas steht da.
Nein.
Ja.
Noch nicht mal mit dem, was du jetzt machst.
Wie? Mit Comedy? Also
mit Comedy.
Nee, ach was? Nee, also ich bin ja viel zu unbekannt, als dass ich auf Wikipedia auftauche. Also
mein Wikipedia-Artikel, ich habe mal irgendwann mal einen angelegt, wurde als nicht relevant eingestuft.
Du hast dir selbst einen angelegt. Und dann wurde er als nicht relevant eingestuft. Das ist auch ein Dämpfer. Da muss man auch mal drüber wegkommen erstmal.
Ja. Ich habe auch gedacht, ich dachte so, Alter, ich habe das halt, man kann das ja machen. Du kannst ja selber einen schreiben. Und in dem Fall habe ich eingeschrieben, dass ich der einzige Comedian in Deutschland bin, der über deinen angeborenen Hörfehler spricht. Mhm. Ja, nicht relevant. Der könnte das auch, das waren die Vorwürfe, ich habe ja gelesen, der könnte das auch nur so tun, als ob. Und hab gedacht, fickt euch alle ins Knie, ey. Fickt euch doch alle ins Knie, ey.
Und welcher Comedian war das, der dich abgelehnt hatte auf Wikipedia?
Ja, weiß nicht, vielleicht war das auch irgendein Autist.
Ach so.
Also, das kann ja jeder Autor sein da.
Hm.
Kann im Prinzip. Genau, okay, seit 13 Jahren in Berlin.
Ja, das ist
du
richtig.
Du bist Badenser?
Ich merke gerade, wie lange das ist. Entschuldigung, wenn ich dein wohlrecherchiertes Fragenkompendium durcheinander bringe, aber das ist voll lange, oder? 13 Jahre. Fällt mir gerade auf. Mach weiter.
Auf jeden Fall lang. Guck mal, 13 Jahre. Guck mal, ich war 17 Jahre nicht in der Heimat. Davon war ich 7 Jahre in Freiburg und 10 Jahre in Heidelberg.
Ja.
Das muss man auch mal, also ist auch eine lange Zeit, ne?
Naja, ich bin im Süden ja auch oft umgezogen. Vor Berlin war ich ja auch ich war in Karlsruhe, ich war in Freiburg, ich war bei uns da im Ortenaukreis ein paar Städten und Das ist halt immer, du bist halt immer noch in der Heimat. Das ist nie wirklich wegziehen. Weißt du, was ich meine?
Und so, ja, das ist halt Region.
Ne, das ist Region. Und so, jetzt wird mir gerade klar, dass das hat sich auch einiges bei mir verändert, in Berlin zu sein. Du kannst ja nicht mal schnell nach Hause oder so. Auch dieser, dass dann auch Leute, die Familie und Freunde, die unten sind, dann bist du halt der Typ, der nach Berlin ging. Weißt du, dann gibt es auch so eine, nicht Erwartungshaltung, aber die Leute sind schon gespannt, wie das dann läuft. Jetzt geht er hoch, will da Musik machen und so. Völlig wahnsinnig.
Kreativ und so.
Jetzt will er kreativ sein. Was ist denn mit dem Kornmeier los? So. Und mir wird gerade klar, was das für eine lange Zeit ist. Also das, ja.
Aber jetzt anders gefragt, Geschwister hast du?
Ja.
Wie viele?
Eine Schwester, von der ich weiß, dass sie blutsverwandt ist mit mir.
Okay, aber älter, jünger?
Jünger.
Okay, weil jetzt wäre natürlich die nächste Frage gewesen, wenn du jetzt älter gewesen wäre, ob du dann, oder sagen wir egal, aber ob du dann der Erste aus eurer Familie bist, der so weit weg geht.
Bin ich tatsächlich. Ja, davor war meine drei, also ich glaube drei Generationen. Ich muss jetzt mal meinen Eltern entschuldigen, falls sie das hören, aber ich glaube drei Generationen lang waren wir ja Dorfmetzger in unserer kleinen Hütte am Waldrand.
Und okay, also ohne Strom, ohne Internet, ohne fließend Wasser.
Wo denkst du hin?
Ja. Und dann, ich war mit dem Zug nach Berlin. Womit fährst du mit dem Zug? Was ist das?
Du hast ein bisschen die Zeiten durcheinander gekriegt, mein Lieber. Aber früher war das tatsächlich so. Früher meine Vorfahren, die konnten nicht einfach nach Berlin mit ihrem Ochsenkarren.
War das dann, hat dich das in einer gewissen Art und Weise auch, war nicht nur gereizt, sondern auch gefordert, diesen Schritt so weit wegzugehen?
Ja, voll. Ich hatte ja am Anfang, die ersten zwei Jahre hatte ich ja Heimweh. Ich wurde ja hier ganz langsam warm. Ich meine, ich kam hierher, man hört es mir immer noch an, wo ich herkomme, aber das war damals ja noch mehr so. Und dann, also das war, ja, ich tat mir da am Anfang schon schwer. Ich kannte auch niemanden. Ich war so in diesem Proberaum von einer Band, die ich auch nur kurz und nicht besonders gut kannte. Und dann hing ich da halt die ersten zwei Jahre rum.
Und jetzt fühlst du, wann war der Moment, wo du gesagt hast, dass du dich jetzt angekommen fühlst da?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, also irgendwann bin ich nochmal an die Uni und hab dann,
auch in Berlin?
Ja, und hab dort Musikethnologie studiert und das war dann schon so, da, also ich erinnere mich an die Zeit, da wusste ich mach das, was ich machen will. Ich bin jetzt angekommen an dem Punkt, wo ich jetzt auch nicht mehr zurück will und ja, und irgendwo zwischen Bassist sein und diesem Musikstudium hat's dann so, habe ich mich hier so eingelebt. Das kommt ja, du lernst ja auch Leute kennen, also viele Leute, die ich jetzt noch kenne aus Berlin, die habe ich so in den ersten, nach den ersten zwei Jahren kennengelernt, so mit denen bin ich jetzt noch befreundet. Sobald man halt die Leute hat, die man hier selber zu Freunden gemacht hat, ist man eigentlich auch irgendwo angekommen. Okay. Weißt du, was ich meine?
Ja, man muss sich akklimatisieren.
Man muss sich akklimatisieren.
Diese Strecke, die Entfernung, so, es ist halt alles.
Die Drogen, da muss man sich ja alles mal akklimatisieren.
Ja.
Und dann hat man.
Warte, unten im Ortenaukreis, da gab das noch gestreckt. In Berlin war alles Öko und Bio und.
Ja. Nee, wirklich, ich weiß noch genau, wie ich in den ersten Wochen, ich habe ja im Ostkreuz, weiß nicht, wie gut du dich in Berlin auskennst, aber Ostkreuz im Friedrichshain,
ja,
da gab es damals noch, als ich hier war, Sterni für 50 Cent im Späti.
Schlangen.
Sterni.
Was ist ein Stern?
Ein Sterni ist ein Bier, so wie,
okay.
Wie heißt es bei uns, was haben wir so Billigbier, so Hansa, Pilz, vergleichbar.
Ja.
Gab's Sterne für 50 Cent und Pizza für 1,99. Ich dachte ja, ich bin im Himmel. der Schwabe in mir dachte, er ist jetzt im Himmel. Ich werde nur noch Bier saufen und Pizza essen und muss kaum Geld dafür bezahlen.
Ja, das ist krass, wenn du, als ich das erste Mal in Berlin war, 2016, oder, ja, ja, 2018 war ich wirklich mal ein ganzes Wochenende da.
Ja.
War auch schon mal vorher irgendwie so da. Als ich da war, sind der Döner für 1,50, 2 Euro und dann sowas. Das ist ja ein Drittel von dem, was man in Heidelberg zahlt.
Muss man sich akklimatisieren. Und dann hast du natürlich deine ersten 2 Wochen Dünnschiss am Stück und weißt dann, okay, man muss sich wirklich nicht alles geben in dieser Stadt.
Ja, das stimmt. Okay, pass auf, mich interessiert nicht nur das, die Szene, worüber wir uns ja kennengelernt haben, sondern was war das für ein Thomas Kornmeier vor Berlin? Was hast du vor Berlin gemacht? Also bist ja irgendwie mit Musik, war die Motivation, nach Berlin zu gehen, aber was war, du hast in Karlsruhe studiert? Oder bei Karlsruhe was gemacht? Oder war das das FSJ?
In Karlsruhe war ich Zivi.
Zivi? Mhm. Okay. Das, in so einer Behindertenwerkstatt oder wo warst du da?
Nee, im Kindergarten. Ich war Koch im Kindergarten.
Koch im Kindergarten?
Ja, ich weiß nicht, welcher Personaler dafür verantwortlich zu machen ist, aber ich war tatsächlich Koch in einem Kindergarten. Ja, es war eine coole Zeit. Da habe ich kochen gelernt. Ich wusste vorher nicht, wie man kocht. Das hat man mir dort, ich glaube, 2 Tage hat der Vorgänger-Zivi mir da kurz gezeigt, dass man halt Zwiebeln vorher anbrät, bevor man irgendwas macht. Und wie man mit Sojasauce Tofu ablöscht, damit er schmeckt. Und dann hieß es so, bitteschön, deine Küche. Und dann stand ich da und musste 5 Tage die Woche, jeden Tag Vollwert und vegetarisch kochen. Weil das war schon sehr, sehr früher Öko-Kindergarten. Toller Kindergarten. Okay. Ich glaube, da haben sie jetzt eine Autobahn drüber gebaut. Das war so am Stadtrand.
Und, ja, der Kindergarten konnte sich nicht halten. Die Wände waren aus Reiswaffeln.
Nee, das war schon ein amtlicher Kindergarten. Aber die haben... Es war halt ein freier Kindergarten. Da, Leute haben da auch im Hof mal einen Marihuana-Pflänzerl versucht hochzuziehen oder so.
Wer, du?
Nein, ich nicht, nee. Aber Leute, Eltern, das war, wie gesagt, ein sehr offener Kindergarten, tolle Atmosphäre, tolle Leute. Ja.
Okay, gut, das war der Zivi, das heißt, vorher hast du irgendwo im Ortenaukreich dein Abitur gemacht?
Ja, das ist richtig, da habe ich Abitur gemacht.
Also du hast auch nicht irgendwie, dann bist du relativ schnell nach dem Zivi nach Berlin.
Nee, das war ja 2001, mein Zivi.
Ja, und dann?
Und dann, also ich habe ja damals schon auch Musik gemacht, bisschen Bass gespielt, so Beats gebaut und war DJ lange. Also ich habe immer sehr viel, der Thomas Kornmeier von früher, den du gerade versuchst auszuloten, das war eigentlich so ein Musik-Nerd, der irgendwie, nachdem er von irgendeinem verantwortungslosen Dorfbanker eine Kreditkarte bekommen hat, erstmal 5.000 Euro in Schallplattenimporte aus den USA investiert hat und so völlig in den Schallplattenwahnsinn abgedriftet ist.
Hast du die noch?
Ja, ich habe noch viele davon.
Ja, hat auch einen Plattenspieler.
Ja, was denkst du, wie ich die anhöre?
Ja, weiß ich nicht.
Ja, mit Plattenspieler verrate ich dir.
Ja, cool.
Ja.
Okay, der Musiknerd Thomas Kornmeier. Und dann weiter?
Und so,
was ist dann passiert?
Na, dann war ich, da musst du dir vorstellen, war ich halt jahrelang von 2001 bis 2007 am Musik machen, als DJ, Bassist. Ich habe immer wieder auch geschrieben, weil ich habe ja kein Geld verdient mit Musik. Ich habe dann geschrieben für die Zeitung, so lokal und Kultur.
Warst du auch so einer, der dann immer in der Pause gegangen ist?
Hast du es auch gemacht? Musstest du? Nee, auch?
Aber ich kenne Leute, die kennen genügend Reporter, die das machen.
Ja, naja, manchmal musst du es halt. Du hast 2 Termine am Abend. Du musst irgendwie hier die Uraufführung von den Weihnachtssingern und gleichzeitig noch zum Kleintierzuchtverein Prinzbach. Dann musst du halt wirklich in der Pause los bei den Weihnachtssingern.
Ja.
Ja.
Okay.
Das ist ja nicht böse
gemeint. Okay, interessant. Und dann hattest du dann das Gefühl, dass das so ein Alltagstrott ist und du dann deswegen auch nach Berlin bist?
Nee, da kam also die Band, da war so eine Band in meiner damaligen Heimatstadt, in Lahr, die ich total cool fand. So, ich war von Fan. Und die meinten, ich könnte bei denen Bass spielen. Müsste aber nach Berlin kommen. Und weil die dort proben und die ganzen Touren von dort aus gestartet werden. Und so kam das. Und so bin ich völlig blauäugig da rein.
Okay, wie haben doch deine Eltern aufgenommen?
Naja, die waren natürlich schockiert.
Nee, du bist Ende 30, habe ich im Kopf, ne?
Ja, ich bin Ende 30, 38. Wie das so ist für Eltern. Die sagen dann, lebe wohl, mein Junge, melde dich mal. Und
ach, mit 25 nach Berlin. Ja gut, du standest ja, hattest ja schon was hinter dir erlebt. War ja nicht so, dass du mit 19, 20 nach Berlin bist, sondern halt schon mit 25, 26 rum.
Ja, ich hatte es ja schon, ja.
Okay, gut. Okay, und dann war Berlin, Musik.
Richtig.
Und wie lange hat sich das dann noch gehalten mit der Musik bei dir in Berlin?
Das hat sich, also tatsächlich so lange, ich habe das so lange gemacht, bis meine Tochter auf die Welt kam.
Und die kam wann auf die Welt?
Da war ich 30, 2012.
Okay.
Und da ist mir dann so ein bisschen klar geworden, dass ich irgendwie, ich kann jetzt weiterhin durch die Welt tingeln mit meinem Bass und einen auf Musiker machen, aber dann werde ich meiner Vaterrolle ja überhaupt nicht mehr gerecht. Ja. Also ich habe mich da einfach, vielleicht war das auch ein Trugschluss, den ich hatte, aber ich sah mich da einfach in irgendwelchen Proberäumen und in irgendwelchen Tourbussen rumhampeln und mein Kind vermissen. Das ist so schräg das klingt, das war das Gefühl damals. Und dann dachte ich, ich muss jetzt wieder, ich mache weiter Musik im stillen Kämmerlein, bastel Beats für Freunde oder schreib mal ein Stück oder so, aber ich mache das jetzt nicht mehr fulltime. Stattdessen mache ich das wieder, was ich vorher auch gemacht habe, schreiben.
Und hab okay, und hast du in den 5 Jahren, von 25 bis zum 30. Lebensjahr, hast du damit Musik leben können, also auch verdient?
Ja, so wie man halt als Künstler, also auch nicht viel besser als Comedian, ne? Eigentlich viel besser wie als Comedian. Den
frage ich ja.
Ja. Also mal läuft's so, dann hast du halt eine Tour, hast Gigs, verdienst Geld und mal läuft's nicht, dann gehst du Burger braten oder in meinem Fall dann halt Sachen schreiben.
Okay, für Presse oder was weiß
ich. Genau, ich hatte dann weiterhin für so ein Musikmagazin Sachen gemacht, für ich habe alles Mögliche, wo immer ich was unterbekommen habe. Und dann kam ich eben zum Drehbuchschreiben zurück, was ich auch vor Jahren mal angefangen hatte und nie verfolgt habe. Und übers Drehbuchschreiben kam ich ja zur Comedy eigentlich, weil ich immer, ich habe so Komödien und Sketche geschrieben und bin mit denen.
Komödien für Theater?
Nee, das waren so Filmkomödien. Okay. Also so, nee, keine richtig, also die waren halt, das waren zum Teil nur Pitches, die ich dann Produktionsfirmen geschickt habe. Und manchmal hat man mich auch eingeladen und gesehen, aber ich habe es nie fertig gebracht, was an den Mann zu bringen. Und okay. Das hat mich so frustriert, dass ich wollte einfach wissen, ob ich überhaupt witzige Sachen zu Papier bringe oder ob ich mir das nur einbilde.
Okay, ja, verstehe.
Und dann kam ich irgendwann, habe ich gesehen, hier gibt's so ein Stand-up-Mic. Schauen wir mal, wie Leute drauf reagieren, wenn die so.
Ja, ich habe was anderes, nur zu schreiben oder auf der anderen Seite auch zu spielen, ne?
Ja, also das
vor Leuten ist immer was anderes.
Ja, wobei ich hatte nie das Problem vor Leuten, weil ich habe ja lange Musik gemacht. Ich wusste, wie das ist, wenn man so vor Leuten rumsteht. Weißt du?
Ja.
Also ich kenne das von jetzt, Falk und ich machen ja das Mic schon eine Weile und dann siehst du auch, wenn Leute anfangen mit Stand-up oder anfangen wollen, dann tun sich manche schwer, so vor Leuten zu stehen. Und dann dauert es ja. Dann dauert es so 2, 3 Wochen oder Monate, je nachdem, wie die drauf sind, die Leute, bis man sich dran gewöhnt, dass man jetzt so im Fokus steht.
Ja, ich habe mir gerade noch mal.
Du machst irgendwas, ne? Ich sehe dich doch auf dem Monitor hier, dass du beschäftigst dich mit ganz anderen Dingen. Wem schreibst du nebenher?
Nee, ich bin auf der Seite von dir. Wegen des Drehbuchschreibens. Ich wusste da, dass du noch für irgendwas nominiert warst. Das wollte ich jetzt nochmal nachlesen.
Nominiert?
Nominiert für den Drehbuchpreis des Deutschen Fernsehkrimi-Festivals.
Oh ja, das ist auch schon eine Weile her. Das war ja. Da wurde ich mal nominiert. Ja, nichts gewonnen. Aber ich war nominiert. Da haben die mir
Was war das denn?
Oh, weil du hast doch die Sachen gerade auf dem Monitor.
Da steht, ja, aber das ist kein Jahr.
Ich erinnere mich nicht mehr. Das muss 2000 und, weiß nicht, 14, 15.
Okay. Du schreibst Drehbücher eher Krimis und keine Komödien.
Doch, ich schreibe ganz viele lustige Sachen. Glaube ich, hoffe ich.
Deswegen wundert es mich gerade, weil du sagtest, du hast komische Sachen geschrieben und ich sehe hier Krimi, dann so, Krimi ist aber nicht so lustig.
Naja, doch, der ist schon, was ich da geschrieben habe, das ist schon absurd komischer Krimi, aber auch spannend und in bester deutscher Krimi-Manier verfasst. Aber ich sehe ja Comedy-Schreiben auch nicht so als was immer nur Stier-Klamauk lustig sein muss. Man kann ja auch Comedy in einem Krimi verpacken. Das ist ja nur ein Tool in dem Sinne, wie man die Sachen
schreibt. Wir gehen mal weiter, was du erzählt hast. Du hast gesehen, dass da ein Open Mic ist und dann hast du dein erstes Stand-Up-Set geschrieben. Oder bist du da nackt auf die Bühne hoch?
Nee, ich habe mich vorbereitet. Ich bin ja ein perfektionistischer Pedant. Ich habe diese Comedy-Bible von der Frau Carter, Judy Carter.
Ach so, dachte von Jesus, aber ja.
Nee, die habe ich auch, die ist auch sehr lustig.
Ja.
Das habe ich mir so zu Gemüte geführt und dann geguckt, wie man sich halt vorbereitet. Und er hatte dann noch einen Crashkurs bei Caroline, einer Comedian hier aus der englischen Szene.
Okay.
Und dann hatte ich so ein Set. Und ja.
Wie lange hast du dich vorbereitet auf das erste Mal?
Pff, weiß nicht, einen Monat oder so.
Ein Monat vorher, okay. Und
das war ja so ein, das kam ja so schleichend, aber ich glaube, am Ende war das vielleicht tatsächlich ein ganzer Monat.
Okay, und wie war das erste Mal?
Es lief ganz gut. Also die Leute waren lustig. Ich habe meine furchtbaren Witze gemacht und Leute haben gelacht und dann bin ich da runter.
Gibt es die Bühne noch, wo du das erste Mal warst?
Ja, das war bei Chips.
Chips
und Kaviar, damals noch Chips und Joghurt. Weiß ich noch genau, hat mich Carus an mir, das war lustig, Carus kam so zu mir und meinte, hör zu, du darfst jetzt
Carus Kalantar, ja.
Genau, Carus, kannst jetzt hier hoch. Und der kannte mich ja auch gar nicht und niemand kannte mich. Und dann normalerweise holst du dir so Informationen ein, wer ist der Typ, kann man dem mal 5 Minuten als Mic lassen oder so. Und dann meinte er, hat er mich halt so instruiert, er hat gemeint, wenn er merkt, dass es halt gar nicht geht, dann gibt er mir so ein Zeichen, so, dann soll ich runter von der Bühne. Und dann habe ich die 5 Minuten aber durchgestanden, ohne dass er mir ein Zeichen geben musste.
Das war gut, ziemlich witzig ist, ich war ja, als ich mal eine Woche in München unterwegs war, da gab dann auch irgendwie einen Spot so für 7 Minuten Tryout oder 15 Minuten, wo dann halt länger machen konnte, so, hey, komm, wenn ich schon da unten bin, dann lass mich doch 15 Minuten spielen. Und er hat sich in der Münchner Szene bei mir über mich umgehört, aber ich war ja vorher nie wirklich in München aktiv. Also.
Ja, das ist aber auch, also wir machen das ja auch bei unserem Mike, wir sagen ja generell, wer zum ersten Mal kommt, kriegt halt nur 5 Minuten. Egal, ob man den kennt oder nicht. Einfach aus Prinzip, um niemandem so, um halt gerecht mit den Leuten umzugehen. Weil es gibt ja auch Leute, die sind bekannt und im Business, aber halt auch wack. Und dann willst du die halt nicht 7 Minuten auf der Bühne haben.
Ja, okay, ich verstehe, was du meinst, ja. Okay, wie lange war denn dann die Pause zwischen dem ersten und dem zweiten Auftritt? War das dann nahtlos?
Ja, dann ich wollte dann sofort spielen. Also ich wusste sofort, das ist das, was mir gefehlt hat. Das muss ich machen.
Okay.
Das war einfach so ein guter, für mich, das war wie so ein Puzzle, weil durch Stand-Up habe ich nochmal einen ganz anderen Zugang gefunden zu zum Humor, Humorhandwerk.
Dinge zu betrachten, meinst du auch, ne?
Ja, auch, aber so handwerklich einfach. Also ich bin völlig fasziniert nach wie vor von Stand-up als Prozess, also wie jetzt auch, wie halt Leute an ihr Material kommen und wie was da gearbeitet wird, wie viel Herzblut da drin steckt und mit was für Techniken man arbeitet und so.
Es gibt da ganz viele, das finde ich auch mega interessant. Momentan ist eine meiner Lieblingstechniken, das finale Wort, um den Gag aufzulösen, immer als letztes zu nennen. Das ist dann immer so ein harter Punch.
Endlich,
einfach
endlich, Tobi.
Das macht unglaublich viel Spaß.
Endlich sagt dir das mal jemand. Wir haben alle darauf gewartet, dass du mal auf den Trichter kommst, das lustige Wort ans Ende zu packen.
Nee, es ist halt so, ich habe eine Sache, da rede ich über schlechte Flitterwochen, über schlimme Flitterwochen.
Ja.
Das ist so ein neues Bit von mir. Ich dann so, rede darüber, über fünf Pärchen, die jetzt in meinem Freundeskreis alle heiraten. Und ich sehe es schon kommen, dass die nach den Flitterwochen kommen und dann so, ah, eigentlich war das und das war nicht so gut und das und das. Kennt ihr alles. Dann so, ihr könnt mir alles erzählen, was ihr wollt. Ich kenne eine, die hatte die schlimmsten Flitterwochen ihres Lebens und da könnt ihr alle einpacken. Dann so, das war eine 33-jährige Frau, die hat einen 23 Jahre älteren Mann geheiratet, war eine wundervolle Hochzeit und dann waren sie einen Tag verheiratet und dann hat er sie am nächsten Tag erschossen. Er hat sie am nächsten Tag vergiftet und sich selbst erschossen. Dann so, ja, aber das passiert halt und was erwartest du auch, wenn du verheiratet bist? Mit Adolf Hitler.
Läuft gut, das Bit. Läuft sicher gut.
Das läuft super. Das läuft super.
Ja, was ich
schon getestet. Aber das ist halt so. Das ist halt einfach witzig, wie du sagst. Jeder geht da anders ran. Und ich kenne ja auch dein Stand-up mittlerweile. Und es ist auch ein sehr, sehr. Ich mag diesen bitterbösen, schwarzen Humor, ja, weil ich ja selber so drauf bin.
Okay,
Arbeitest du genauso noch wie ganz am Anfang, als du angefangen hast? Oder was hat sich verändert bei dir? Ich meine deine Attitude. Warst du von Anfang an dieser Typ mit dem schwarzen Humor?
Weiß ich gar nicht. Ich glaube nicht. Ja, vielleicht. Also. Ich weiß gar nicht, ob ich der Typ bin mit dem schwarzen Humor. Also das schreiben die Leute gerne in so Pressetexten, auch weil sich dann so eine Alliteration zu Schwarzwälder und schwarzem Humor und so anbietet. Aber also vieles, was ich schreibe, ist so sehr dunkle Satire manchmal. Ich meinte aber vor, ich weiß nicht, ob wir uns verstanden haben, ich meinte mit den Techniken gar nicht so dieses. Ich meine auch das Handwerk und wie man so, also weiß nicht, Listen schreiben oder Prämissen suchen und dann, oder Mindmaps und so, das finde ich auch interessant, aber ich meine einfach so als Technik, als Ausdruckstechnik auch, also auf der Bühne zu stehen und du hast so eine Idee, die du lustig findest und willst den Leuten halt als lustig nahe bringen. Und die Art, wie du damit beim Stand-up umgehen musst, fasziniert mich so. Wenn ich eine Story schreibe, dann habe ich ja unendlich viel Platz und kann Dialoge schreiben oder kleine Zeichnungen dazu machen und was weiß ich.
Genau, und bei Stand-up ist halt die Kunst, ist es nicht nur in deiner Birne witzig, sondern für alle logisch verständlich und dann auch witzig.
Genau, das meinte ich vorhin mit Technik, dass du hast halt nur ein Mic und deine Worte und ein bisschen Mimik, bestenfalls. Und dann, das finde ich halt so spannend daran, beim Stand-up.
Ja.
Die Art, wie man eine witzige Idee transportiert in einen anderen Kopf und wie das halt auch manchmal schief geht auf grandiose Weise.
Ja,
ja.
Ich überlege gerade, wie kreativ warst du jetzt in den letzten 2-3 Monaten wegen Corona?
Oh, sehr kreativ. Ich habe sehr viel geschrieben, ich war ja nur zu Hause, nackt. Saß da rum, trink alkoholfreies Bier, rauch nicht mehr, wär fett und schreib nur Sachen.
Ja?
Ja.
Das ist doch gut. Aber jetzt möchtest du natürlich noch testen, um zu wissen, ob das funktioniert, ne?
Ich habe wenig Stand-up geschrieben. Meine Stand-up-Sachen, das sind ja alles nur Notizen mittlerweile. Ich habe ganz viele Notizen und ich werde jetzt irgendwann mal wieder auf eins der Open Mics gehen. die laufen ja zum Teil schon in Berlin. Und dann kram ich meinen Notizblock raus und dann sehe ich, was ich mir hier notiert habe. Und dann versuche ich daraus halt...
Genau.
Also um deine Frage zu beantworten, früher hatte ich mir alles ausführlich aufgeschrieben bei meinem allerersten Set und bei den Sets danach. Und jetzt gefällt es mir mehr, so diese Idee einfach kurz festzuhalten und dann versuchen...
Weiterzudenken.
Ja.
Also wie so ein Mindmap, was man im Kopf hat, ja.
Ja, genau. So, und dann versuchen, bestenfalls merkt man sich, was gut lief und notiert es dann wieder und dann geht es so voran. Ich weiß nicht, ob das eine effektive Methode ist.
Nee,
aber sagst du, nee.
Ich weiß es nicht. Also jeder hat da seine eigene Technik. Gibt da welche, die schreiben gar nichts. Also die schreiben gar nichts auf, die haben alles im Kopf. Da bewundere ich die genauso. Also,
ja, das glaube ich nicht, dass es gibt. Ich glaube, irgendwann muss sich jeder... Außer du spielst natürlich 10 Jahre lang die gleichen Nummern, dann hast du sie irgendwann im Kopf. Da musst du dir auch nichts mehr aufschreiben.
Okay, pass auf, Thomas, du bist 38, du machst jetzt seit 13 Jahren im Bichte in Berlin. Seit 2012 ungefähr, 2012 kam dann eine Kleine zur Welt, jetzt für mich.
Mhm.
Wann hast du angefangen mit Stand-Up? 14?
Mit Stand-Up habe ich angefangen 2018, 17.
Nein,
wirklich? Ja, ja.
So spät er?
Ja, ja, ich bin immer Spätzünder gewesen. Bei allem. Bei wirklich allem.
Bei was noch?
Ich habe unheimlich spät angefangen, Bass zu spielen. Unheimlich spät an die Uni. Unheimlich spät meinen Abschluss gemacht. Da war ich ja schon Anfang 30.
Du meinst jetzt deinen Uni-Abschluss?
Mhm.
Okay.
Unheimlich spät, ich habe unheimlich spät eine Freundin gehabt. Ich habe unheimlich spät mit allem angefangen. Ich bin.
Okay.
Ich glaube, ich altere einfach sehr langsam. Ich hinke meinem biologischen Alter ein bisschen hinterher.
Vor allem deine rebellische Phase, die du ja auch durchlebst. Aktuell ist ja, du bist ja Veganer, dein Vater ist ja in der 12.000. Generation Metzger.
Ja.
Also ja, Wildmetzger, also so ein wilder Metzger, der Wildfleisch auch verarbeitet.
Ja.
Jagt er auch?
Ja. Ja, ja, passt in die
Richtung. Okay, so richtig hardcore, okay.
Ja. Ich war ja früher auch dabei beim Jagen. Kenn mich da aus.
Ja, aber jetzt bist du ja quasi in deiner zweiten Pubertät quasi. Du bist ja jetzt in der Rebellphase, du bist ja jetzt vegan.
Interessante Theorie, Herr Professor, ja.
Man spricht ja bei älteren Fußballern auch vom zweiten Frühling. Also,
wie bei älteren Fußballern?
Ja, die also Anfang, Mitte 30 sind. Und wenn die nochmal so richtig aufblühen, dann sagt man zweiter Frühling.
Bei Fußballern?
Ja.
Sagt man das nicht bei alten Leuten, wenn die im Altersheim nochmal bumsen gehen?
Weiß ich nicht.
Ich glaube ja. Ich glaube nicht, dass Fußballer einen zweiten Frühling haben.
Doch.
Das stimmt. Nennt sich dann Moderator der Sportschau oder so.
Ha, oder irgendwie ha.
Co-Kommentator. Ha. Das ist der zweite Frühling.
Ah, herrlich. Ach, ich liebe das hier. Für die technische Erklärung kurz, Thomas und ich, wir sehen uns über Skype und wir nehmen jeder seine eigene Spur auf. Sehr spät, diese Information, aber es ist egal. Nur mal, dass es gesagt ist. Du bist mit 2017 erst mit zum Stand-Up, das heißt, du machst das seit 3 Jahren und du warst 2019, nee, du warst dieses Jahr beim Hamburger Comedy-Pokal dabei.
Dieses Jahr war ich wenig dabei. War ja im Februar schon Schicht im Schacht, dieses Jahr. Aber ich war letztes Jahr beim Hamburger Comedy-Pokal.
Das war letztes Jahr?
Ist schon ein Jahr her. Mhm. Oder? Verwechsel ich? Nein, nee. Dieses Jahr war Passun dabei. Ich war da nicht dabei.
Wann warst du dabei? Letztes Jahr. Wir waren letztes Jahr noch dabei. Wir hatten letztes Jahr gewonnen, Amjad.
Amjad? Er hat gewonnen. Kinan wurde Zweiter und Tim Whelan wurde Dritter. Nee, Vierter oder Dritter. Irgendwas war da.
Und dieses Jahr hat, glaube ich, Jan van Weyde gewonnen, ne?
Oh, ich habe es nicht verfolgt dieses Jahr. Ich habe nur Passun verfolgt und irgendwann hat er gepostet, hier ist ist der Pokal, also da war er auch auf dem Treppchen. Ich glaube, gewonnen hat er es nicht, aber war auf dem Treppchen und dann wussten wir alle so, die Berliner Flagge wurde hochgehalten.
Ja.
Alles gut.
Ja, Patron ist auch ein verdammt guter, das ist unglaublich. Ich habe mir sein Comedy Roast Battle gegen Ingrid Wenzel angeschaut.
Ja.
Heißt sie so? Ingrid Wenzel doch, ne?
Wie heißt sie? Ja. Ich gucke nur so, weil ich das Battle nicht kenne. Deswegen.
Ja.
Ich weiß nicht, wovon
sehr, du sehr sprichst. Lustig. Sie hat über Patron gesagt, dass weil Patron ja so viele Tattoos hat, dass er aussieht wie das Schwein, das beim Tätowierer vorher diesen Stich bekommt, ob die Nadel funktioniert.
Nee, Tobi, du musst das lustige Wort am Ende machen, dass das funktioniert.
Ja, aber das ist eine Geschichte. Das ist ja dann auch egal.
Er sieht aus wie das Schwein, an dem Tätowierer üben.
Irgendwie so, ja.
Ja, das ist ein geflügeltes Wort hier in Berlin. Schon geworden.
Über Passun.
Ja, die Ingrids Jokes über Passun.
Okay. Interessant. Dann hatte ich das aber etabliert. Das,
Ja, nee, irgendwann, also alle, die irgendwann halt so auf dem Sprung sind aus der Szene in die bundesweite Relevanz, sag ich mal, oder kurz davor, die werden dann irgendwann auch geroastet und dann kriegst du so ein zusammenfassendes Urteil.
Okay.
Über dein.
Pass mal, hatte ich denn jetzt, vielleicht auch heute noch, beim Stand-up irgendeiner inspiriert?
Wie irgendeiner von den Kollegen jetzt oder so?
Von Comedians oder andere kreative Köpfe?
Ja, also ständig Leute, die mich inspirieren. Aber jedem Open Mic inspirieren mich Leute mit Sachen.
Oder ja, aber gibt es irgendeinen Comedian, Präsenz zum Beispiel jetzt ganz explizit, gibt es irgendeinen Comedian, wo du sagst, geil. Dem dein Style, deine Gags, deine Denkweise über Dinge zu sprechen und zu denken, darüber Gags zu machen.
Ja, 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 klar, natürlich. Also die gleichen Leute, die wir alle irgendwie cool finden, die großen Alten. Ich überlege jetzt, ob ich irgendeinen Namen parat habe, der jetzt da in diesen Reigen mit rein könnte, wo du jetzt denken würdest, den müsste ich mir mal anschauen. Ich glaube immer noch James Acaster. Kennst du den? Also das war tatsächlich das letzte Special, das habe ich gesehen und war danach so, wow, das ist neuer Scheiß. Das ist guter Scheiß. Da war ich ziemlich, weil er auch so ein bisschen die Form bricht und es ist so ein Drei- oder Vierteiler. Jeweils eine Stunde, aber praktisch ein
Special
über vier Teile und ziemlich geil.
Ja, das letzte reine Comedy, was ich gesehen habe, war Middleditch and Sword. Das ist dieses Improv-Comedy, Langform-Comedy.
Das habe ich auch gesehen. Stunde. Das ist auch sehr geil.
Und das ist
auch sehr cool.
Mega. Das ist
stimmt,
so
stimmt. Witzig. Das war auch sehr, sehr gut. Naja, ansonsten. Also ich habe jetzt niemanden, wo ich sage, so wie er. Also manche halten ja dann irgendjemanden, sagen so, Dave Chappelle ist der beste Comedian aller Zeiten. Aber so puristisch Fan von irgendjemandem bin ich nicht. Also mich inspirieren alle Leute eigentlich. Ich schaue ständig nach
oben. Aber wie würdest du dich als Künstler Thomas Kornmeier bezeichnen? Was wäre so, wenn... So, gib mir mal so drei Schlagworte. Der Künstler Thomas Kornmeier.
Der Künstler Thomas. In drei Schlagworten.
Ja. Können auch Adjektive sein.
Adjektive. Dope, dope, dope. Nein, ich weiß nicht, wie man. Ich habe auch nicht das Gefühl, als hätte ich mich jetzt als Künstler schon so positioniert und selbst gefunden, dass ich das guten Gewissens behaupten könnte, dass ich jetzt sagen könnte, ich bin der schlagfertige, schwarzhumorige Schwarzwälder oder so. Wie
dann ja, aber so Pressetext hast du denn das Gefühl, dass du dich noch finden musst auf der Bühne?
Ich habe nicht das Gefühl, dass ich das muss, aber das passiert ja mit einem.
Ja, also was heißt muss? Also hast du das Gefühl, dass du dich noch nicht gefunden hast, so rum. So 100%,
ach so.
Wo du sagst, okay, so, ich bin noch nicht, also wir entwickeln uns ja alle weiter.
Ja. Ich weiß. Also ich sag mal, 80% der Zeit auf der Bühne weiß ich nicht genau, was ich da mache. Und dann gibt es so lichte Momente, das sind die 20%, wo ich dann das Gefühl habe, genau das, was jetzt gerade passiert, das ist mein Ding. So soll das laufen. Und, okay. Ja, und die Kunst ist es halt, irgendwo dahin zu kommen, dass man das unabhängig von allen Gegebenheiten abrufen kann und dann praktisch einen Abend lang, 1,5 Stunden nur dieser Typ ist. Und da bin ich ja noch lange nicht. Dazu bin ich, das dauert einfach. Außerdem müsste man dazu mal wieder spielen gehen, was ich ja seit 3 Monaten nicht getan habe.
Ja, okay, ja, das ist schon klar. Es ist nur für mich die Frage, wenn wir uns jetzt so sehen, sehe ich auf der Bühne denselben Thomas wie jetzt oder sehe ich, sagst du, okay, ich muss mich so und so verändern, damit die Leute nicht das und das denken oder so. Also klar, man sagt ja immer, ich scheiß auf die Meinung anderer, aber ich will nicht allen gefallen. Du kannst auch nicht allen gefallen. Oder man kann auch nicht allen gefallen, ne? Ist die Frage, was veränderst du dich und weißt du, dass du dich veränderst für auf die Bühne?
Ich weiß nicht, ob ich die Frage verstanden habe, aber so wie ich sie verstehe, fragst du danach, ob man nach dieser Bühnenpersona, es gibt ja diese theoretische Bühnenpersona und die, also es gibt schon so eine Mut, so ein Mindset, in das ich versuche, mich zu bringen, bevor ich auf die Bühne gehe. Einfach aus der Erfahrung, dass es ein Mindset gibt, in dem ich halt diese 20%, von denen ich gerade gesprochen habe, geleistet habe und dass ich das so als das Ziel ansehe. Aber ich glaube nicht, dass mir das immer gelingt. Oder andersrum, oft gehe ich auf die Bühne und versuche, diese Gedanken wegzulassen, dass ich irgendwas denken müsste über mich oder so. Und viele meiner Sets fangen deshalb auch aus der Not geboren halt so an, dass ich keine Bits spiele, sondern mit dem Publikum interagiere. Und dann kommt man in so ein Vibe, bestenfalls. Und dann läuft es manchmal gut.
Ja, und manchmal halt auch weil nicht. Ich wurde letztens auch gefragt und ich habe gesagt, ja, so 90% sieht man mich auf der Bühne. So wie ich privat bin ich zu 90% auf der Bühne. Und dann hat man gefragt, was sind die anderen 10%? Ich dachte, das sind die 10% Zensur, damit ich nicht zu assi wirke auf der Bühne.
Echt? Hat man die schon so oft zensiert?
Nee, ich zensiere mich
selber. Ach, du zensierst dich selber, okay.
Ich zensiere mich selber, um zu sagen, okay, ich würde das gerne so sagen, aber wenn ich das so sage, dann kommt das so rüber. Und das ist halt die falsche Methods oder die falsche Attitude, die ich dann eventuell geben könnte für mein Set. Und dann halt ich, boah, was für ein abgefuckter Wichser. In einer bösen Art und Weise. Nicht in einer positiven, sondern in einer bösen Art und Weise.
Ja gut, das mache ich schon auch, aber das ist ja eher so eine Furcht, die man hat. Also die kenne ich an mir auch. Einfach so eine Furcht davor, dass man mit dem, was man eigentlich sagen möchte, irgendwelche Konventionen nicht erfüllt oder bricht und dann nimmt man sich zurück und spielt halt diese Line nicht, sondern sagt dann halt was anderes oder so. Oder benutzt eben nicht den Ausdruck, sondern einen harmloseren.
Ja.
So. Ja. Aber ich weiß nicht, ob das gut ist oder schlecht. Das zeigt die Zeit.
Ich weiß auch nicht. Wie würdest du denn deinen Stand-up beschreiben? Also, wir haben schon darüber gesprochen, dass er sehr, sehr sarkastisch ist. Aber was ist so das große Ziel davon? Was willst du damit erreichen?
Mit dem Stand-up, was ich damit erreichen will?
Geld.
Nein, ich will immer, also das, was wir alle wollen, diesen Raum, diesen einzigartigen Raum, mit dem wir konfrontiert sind, jedes Mal aufs Neue irgendwie diesen Raum zum Lachen zu bringen. Irgendwie diesem Raum in Summe eine gute Zeit zu bescheren.
Ja,
das also ist bestenfalls, dass gut. Die halt vor Lachen halt nicht mehr können. So, das ist eigentlich, glaube ich, immer das Ziel. Und dann ist es, glaube ich, ein bisschen unterteilt in so kleine Etappenziele an einem Abend, die man hat.
Kommt aber auch drauf an, wie lange du spielst. Ne? Wenn du nur 10 Minuten spielst und Leute, du hast ja wenn du länger spielst, hast du ja auch mehr Möglichkeiten, Gedanken auch zu formulieren.
Ja, und das ist ein guter Punkt. Da wird ja so ein bisschen Gedanken ausformulieren ist jetzt, ich sag mal so, ist den wenigsten möglich bei Stand-Up. So, sobald du das Label Stand-Up abbekommen hast, zumindest in Deutschland, muss es ja ballern. So, dann muss es ja nur noch Punchline nach Punchline hageln. Und oftmals hat man mit dem Stand-Up-Label, wird einem nicht verziehen, wenn man genau das macht, was du sagst, wenn man so Prämissen ausformuliert oder so Ausschweifungen macht.
Ja, also das wie heißt der Fachbegriff? Storytelling.
Was?
Es ist ja Storytelling, also wenn du halt dein Setup einfach größer erklärst und damit du halt die Prämisse klarer ist, sag ich mal so.
Storytelling.
Ja, Storytelling.
Storytelling, ich verstehe dich. Ich hab die ganze gedacht, du beschreibst irgendeinen Typen, Herr Stauig-Terlig oder so.
Ja, ich habe einen Sprachfehler. Und du? Was ist deine Ausrede?
Nein, ich wollte dich jetzt nicht anmachen. Ich habe nur, nee, ich dachte, ich fühlte mich gerade echt unwissend, weil ich dachte, du zitierst irgendeine Theoretik. Entschuldigung.
Storytelling. Ja, wow.
Ja, Storytelling. Okay, ja. Das ist genau, das meine ich ja auch. Das ist halt, das ist aber einfach so eine Schubladengeschichte und gibt ja Leute, die das halt trotzdem können. Was war die Frage nochmal? Wir sind gerade in so einem Meta-Talk geraten.
Genau, Gedanken ausformulieren. Vorher war die Frage, wo du hin möchtest damit. Jetzt war die Frage, dass es ein Unterschied ist von der Message her, wenn du halt länger spielen kannst, dann kannst du Gedanken ausformulieren.
Ja, genau, Gedanken ausformulieren. Und da ist einem, das ist Gedanken ausformulieren, finde ich gut, aber oftmals ist einem da das Label Stand-Up so ein bisschen im Weg. Also wenn du 10 Minuten, 15 Minuten Spot hast bei einer Mixshow, dann kannst du eh nichts groß ausformulieren. Und selbst wenn du Solo spielst, läufst aber in diesem Stand-Up-Programm, dann, das ist die alte Leier von diesem, dass hierzulande halt Comedy irgendwie getrennt wird in Kabarett und Stand-up oder Comedy und Klamauk oder...
Ja, vor allem witzig ist, in Österreich heißt es überwiegend Kabarett.
Ja, es ist sogar...
Wiener Schmäh und Kabarett.
Ich finde es auch völlig... Also eigentlich ist es auch nebensächlich. Weil entweder dein Zeug ist gut und Leute wollen es halt hören und sehen... Oder es ist halt nicht. Und dann musst du dir halt überlegen, woran es dann liegt. Glaube ich.
Im Notfall am Schubladen denken.
Aber das sag ich als jemand, der nur 20% seiner Bühnenzeit wirklich das macht, was er machen will. Also da muss man, glaube ich, jemand anderen fragen, was da Phase ist.
Okay. Pass auf, wir reden jetzt nochmal ganz kurz über unsere gemeinsame Tour, die wir noch im Januar hatten.
Okay.
Da waren wir ja beim Chaos Computer Club. Ich glaube, es war ja Mannheim, Saarbrücken, Karlsruhe. Oder Saarbrücken, Mannheim, Karlsruhe, irgendwie so.
In Saarbrücken war ich, glaube ich, nicht dabei, aber wir waren in Mannheim und in Karlsruhe. Ja.
Okay. Ja, da waren wir mit Marvin Spencer und Hans Thalhammer unterwegs.
Stimmt, ja. Ich erinnere mich. Wir waren gut
Marvin
essen.
Marvin Spencer, Kollege aus Hamburg, Hans Thalhammer, ja auch Münchner in Berlin quasi, oder Bayer in Berlin. Genau, bei Jochen Prang und Matthias Hayes. Und da haben wir ja zusammen gespielt und da hatten wir auch einen wirklich, da hatten wir dann über einen anderen Auftritt gesprochen, über den ich jetzt auch noch reden will, über Trier, beim Comedy Slam Trier. Ja. Da hast du gesagt, dass ich ja vor dir dich in diese Zwangslage gebracht habe, mit einer anderen Delivery auf die Bühne zu gehen.
Das war krass.
War das für dich unangenehm?
Ja,
für die Leute, die das nicht verstehen, es ist halt so, jeder geht ja irgendwie mit diesem Energielevel immer auf die Bühne. Und wenn du aber in einem Wettbewerb bist, dann bist du sowieso minimal auch, wenn man das nicht zugeben will, angespannter als normal.
Ja, Ja,
meistens. Und schon. Wenn halt einer vor dir was halt abgerissen, aber sehr stark war, dann bist du in einer Zwangssituation. Oder im Zugzwang, so heißt das ja auch so schön. Wie war das für dich vom Gefühl her?
Also vom Gefühl her, ich habe den Abend so in Erinnerung, du warst vor mir dran, es wurde ausgelost, ne? Man erfuhr immer kurz vorher, unmittelbar also vor dem Auftritt.
Beim Comedy Slam ist es so, da kommen sechs Namen zusammen und dann wird die erste Gruppe gelost.
Ja,
und dann
stimmt.
Ist Pause.
Ja.
Dann wird die zweite Gruppe, muss man dann nicht mehr losen, da wird dann nur noch die Reihenfolge gelost. Und nach der zweiten Gruppe ist das Finale und dann werden nochmal vier Teilnehmer die Reihenfolge gelost. Also du, wenn du Pech hast, erfährst du zwei Minuten vor deinem Auftritt, dass du dran bist.
So, und ich war dran. Du bist vor, genau, es wurde so kurzfristig die Reihenfolge festgelegt. Es stand fest, du gehst vor mir hoch, du bist hoch. Und hast diesen Scheißraum einfach mal zerlegt. Einfach im Handumdrehen genau das gemacht, was du gerade gefragt hast, was man eigentlich will. Also du bist da hoch und hast die halt zum Durchdrehen gebracht. Die mochten halt dein Set, die haben dir von der Hand gefuttert. Und
ja,
dann musste und vor allem die Art, wie du es gemacht hast, die Art, wie du, ich habe dich ja vorher lange nicht gesehen und du hast halt, du bist halt auch krass besser geworden in der Zeit, in der wir uns nicht gesehen haben. Und dann hast du halt echt mit einer Energie da reingesägt, wie man es halt sonst nur von so Fernsehacts kennt. Weißt du, das Timing war gut und das war einfach ein guter Auftritt. So, Punkt. Und dann stand ich da hinten Backstage, musste mir das anhören.
Hast du dir das angeschaut oder hast du nur gehört aus der Tür raus?
Ich habe mir das am Anfang angeschaut und dann nur noch zugehört und dann musste ich ja irgendwann noch mein Set vorbereiten, weil mein Set, wie ich es geplant habe, konnte ich ja nicht mehr spielen.
Oh,
weil ich habe ja gedacht, ich gehe da hoch und fange so understatement-mäßig, kennst du es ja bei manchen Auftritten, dann stehe ich da, lass mir ganz viel Zeit, weil ich mag auch die Ruhe manchmal und
ja.
So und wollte halt so ein bisschen Deadpan-Auftritt spielen, also einfach aus der Laune raus, so, manchmal ist es so.
Ja.
Denke ich halt, das ist genau das Richtige, was dieser Raum braucht. Und dann spielst du und hast mir praktisch gelehrt, dass das genau das Falsche ist, was man hier tun würde. Und dann habe ich mich entschieden, okay, da muss ich jetzt ordentlich eine Schippe draufpacken. Ja, nee, weil die hätten mich sonst gefressen. Also die wollten so genau auf diese Weise unterhalten werden. Und manchmal ist es ja auch gut, wenn es einen Kontrast gibt, aber ich hatte das Gespür, dass das, was ich vorhatte, hätte nicht funktioniert. Und um deine Frage zu beantworten, ja, das war ein bisschen beunruhigend. Auf der anderen Seite war es auch gut, weil es hat mir dann so ein Drive verpasst. Und
du hast diese Welle mitgenommen, ne?
Ich habe die Welle mitgenommen. Ich bin halt raus und dann mit ähnlicher Showman-Manier das Mic vom Mic-Stand gerissen. Ein, zwei Seitschritte und den Stand hinter mir abgestellt und dann ausgeteilt. Ja.
Ja.
Und das hat dann.
Ich glaube, dein Closer war auch das mit dem, mit der Taufe deiner Tochter. Du weißt nicht, wovor sie später Angst haben soll.
Das kann sein, ja. Ich habe auch die Bits dann, ich musste ja dann Bits nehmen, die auch richtig rocken. Ich konnte ja nicht dieses halbgare Zeug nehmen, was ich sonst gerne gespielt hätte, was ein ganz langsames Tempo hätte. Dann musste ich halt so ein bisschen
ballern,
genau.
Ja,
aber das ist das Ding halt.
Freut mich, dass ich dann auch andere mal in Zugzwang bringen kann. Das passiert auch nicht so oft. Und meistens stehe ich unter Druck. Okay, krass. Und dann waren wir auf der Tour und da habe ich auch gemerkt, auch in den Gesprächen, aber auch im Backstage oder auf der Bühne, es ist eine ganz andere, ein anderes Klima als in Trier gewesen, weil man sich nicht mehr beweisen musste. Jeder wollte einfach einen guten Abend haben. Das war der andere
Ansporn. Bei Matze und Jochen,
meinst du? Bei der Big Show. Ja.
Ja, die sind auch voll. Es ist auch voll die geile Show in Mannheim. Also dieser kleine Club, in dem wir da immer sind, wenn wir dort spielen dürfen. Die Kurzbar.
Ja.
Grüße an die Kurzbar.
Ja, die gibt's ja, glaube ich. Oder hat ein Pächter gewechselt. Ich weiß es gar nicht mehr.
Es ist einfach, es ist so ein lustiger, super klein, aber immer, immer gute Stimmung.
Und ich mag das auch in Karlsruhe, ist auch ein geiler Laden. Die alte Hackerei.
Ja, da war ich zum ersten Mal. Gut, da war ich eh, da hatten wir diese, weiß ich, 14 Kameras, die auf uns gezeichnet. Nee, ich glaube, 2 Kameras waren da. Das war die Aufzeichnung, ne?
3.
Und Nebel und irgendwie Jochen hat uns dann noch so gebrieft und eingewiesen, richtig, also wirklich nach allen Manschetten der Kunst, welche Laufwege wir zu gehen haben und wie der Vorhang zu öffnen ist und einmal raus, winken, verbeugen und so. Also war schon professionell durchdacht, diese Show. Das heißt, du musstest während deinem Auftritt noch ein paar andere Sachen im Hinterkopf behalten, außer dein Ding zu machen. Und da war ich, also ich glaube nicht, dass ich da ein gutes Set hatte. Das habe ich nicht so in Erinnerung. Also kein so gutes Set im Vergleich zu Trier, wo ich dann so drauf war nach dir, so jetzt scheißegal, jetzt muss ich den Raum rocken.
Ja, ja, ja. Ja, leider hat.
Aber war trotzdem eine gute Show. Alles also, gute Shows.
Immer gute Shows. Ja, das war auch cool. Ich bin auf die Aufnahme gespannt. Die soll ja sehr gut sein, sagte Matthias.
Okay, wenn er das sagt, dann hab ich das falsch in Erinnerung. Manchmal hat man das ja auch falsch in Erinnerung.
Ja. Okay. Pass auf. Kommen wir noch zu. Wir sind jetzt über eine Stunde, das ist mir egal. Das ist mir egal.
Okay.
Ja, du brauchst nicht. Ich hab's. Warte auf, du hast ja 2 Kinder. Du hast eine 2012 geboren, darüber haben wir schon gesprochen. Die zweite ist.
Darüber werden wir nicht reden, über meine Kinder, nicht in diesem Podcast.
Okay, kein Problem. Aber du hast auf jeden Fall Kinder?
Ja, Kinder. Kinder finde ich super. Deswegen.
Wir müssen da ja auch. Ich will einfach nur wissen, bist nicht. Du an so einem Punkt, bei wie Jochen macht das ja auch, und spricht über die Kinder auf der Bühne?
Ja. Ja, mache ich im Moment nicht so. Ich glaube, das ist auch so phasenweise. Also anfangs, als ich so emotional mitgenommen war von der Geburt und so, dann macht das natürlich.
Macht das was mit, ja.
Macht das was mit dir. Aber ich hatte das ja nicht, während ich Stand-up gemacht habe. Also es lag ja alles schon in meiner Vergangenheit. Und das Thema Kind habe ich ja praktisch so dann aus der Truhe geholt. Aus meinen Erinnerungen. Aber manchmal passieren halt aktuelle Dinge. Wie jetzt zum Beispiel, weiß nicht, letztens hat meine Tochter zu mir was gesagt, was ich super lustig fand und mir dann aufgeschrieben habe. Und vielleicht schafft es das irgendwann auf die Bühne.
Okay.
Aber ich mache das jetzt nicht so zum Inhalt, dass ich jetzt so Daddy-Comedy machen muss, weil es auch ein Ding ist. So, es gibt ja. Also ich durfte auch schon mal mitmachen bei einer Show, die hieß halt, wie hieß es damals? Mit dem lieben Jens und dem Martin. Jörg und Martin Niemeyer und Jörg Schumacher. Eltern-Comedy oder so.
Das ist halt in Hamburg?
In Dingens, da wo Sarah Connor herkommt, in dieser Stadt. Wo die große Bagelfabrik steht? Nee, Donutfabrik. From Sarah Egal. With Love. Du kennst sie. Dannenhorst oder Dannenberg.
Okay, da gab es so Elterncomedy.
Genau. Und da ist halt auch ein Ding, da spielst du ein Set, wo es nur um die Kinder geht.
Okay, okay. Müssen wir nicht vertiefen? Wenn er das unangenehm, war halt unangenehm, aber ich respektiere deine Aussage da. Du bist jetzt, wie gesagt, Sohn eines Jägers und Wildmetzgers.
Sohn eines Jägers und eines Wildmetzgers?
Ja. Bist du ja. Ja, wie ich.
Und ich hatte eine Ziehmutter.
Ja. Du hattest eine Ziehmutter?
Ja, da war auch noch eine Frau im Spiel, weil du sagst, ich bin der Sohn eines Jägers und eines Wildmetzgers. Also.
Ja, aber das war eine Person.
Ja, das ist jetzt, das sagst ja. Du jetzt. Ja.
Okay, pass auf, seit wann bist du Veganer?
Ich bin vegan ernährender seit, das ist glaube ich die schon, politisch korrekte Umschreibung, ich bin vegan ernährender. Seitdem.
Ernährender? Also, dann ernährst du vegan oder du wirst, hä?
Beides. Ich ernähre mich vegan und ich ernähre auch mein Umfeld vegan.
Okay.
Indem ich ständig grausame Tiervideos poste.
Okay.
Nee.
Okay, seit?
Seit einem Jahr oder so.
Okay. Und das war die Motivation, weil?
Ich habe schon lange
mit dem. Seit einem Jahr?
Ein bisschen länger. Vorher
Vegetarier, oder?
Nee, ich hatte das Problem, dass ich Milch und Eier nie gut vertragen habe.
Okay.
Das hat mich so schlapp gemacht, so müde und so. Das war richtig so ein richtiger Dämpfer in meinem System. Und dann habe ich gedacht, ich muss mal einen Cut machen und rausfinden, was das genau ist, ob das überhaupt Milch und Eier sind. Und habe beschlossen, ich ernähre mich vegan, weil da sind garantiert keine Milch und keine Eier drin. Und das hat mir sehr gut getan. Und als ich das dann probiert habe, war halt auch, ja, war klar, dass ich das beibehalten werde.
Okay.
Witzigerweise habe ich mit dem Gedanken schon öfters gespielt, aber habe das nie durchgezogen, weil ich halt auch so erzogen bin, dass man, ein Mann isst Fleisch und so und es wird gegrillt im Sommer und alles Mögliche. Ich wurde halt so erzogen, dass es keine Alternative gibt zum Fleisch, dass dir was fehlt, wenn du vegan isst und dass der Mensch Fleisch essen muss und so. Das wird mir, dadurch, dass ich halt aus einer Fleischerfamilie komme, sehr nahegelegt.
Nahegelegt,
ja. Um nicht zu sagen eingetrichtert.
Du wurdest quasi mit Schweineschmalz
eingerieben.
In der Muttermilch.
Ich wurde abends mit Schweineschmalz eingerieben und ins Bett gelegt.
Ja, wie so ein Burrito.
Ja.
Ich frage deswegen, hast du diese Ernährungsumstellung, hat die was, die hat dich energetischer gemacht?
Ja.
Sagst du? Hast du auch abgenommen dadurch?
Ja.
Okay. Den Effekt habe ich auch beobachtet.
An dir oder an anderen?
Ja, ich habe einfach angefangen, Ernährung umzustellen, weniger Fleisch. Ich esse zwar immer noch gerne Fleisch, aber weniger als vorher.
Ja.
Ich esse unglaublich gerne vegetarische, es sind keine veganen, aber vegetarische Suppen.
Ja.
Das ist einfach saulecker. Und die machen auch satt.
Willkommen im Ernährungspodcast von Tobi Kepp. Kepps kulinarische so Kostbarkeiten.
Ich habe letzte Woche wirklich eine Süßkartoffelsuppe Ingwer, also Süßkartoffel-Ingwer-Suppe gemacht.
Ja, die Sachen haben einfach schon geile Namen. So vegetarische, vegane Gerichte klingen immer schon gut.
Ja, und heute und gestern gab es rote Beete-Suppe.
Das klingt jetzt nicht so gut, aber ist bestimmt auch lecker.
Ja, es macht satt.
Ja.
Okay, Veganer, deine Töchter ernährst du auch vegan demnach, ja?
Ja, meine Große, die bei mir lebt die Hälfte der Woche, die kriegt hier auch veganes Essen. Die kann natürlich, wenn wir einkaufen gehen und sie hat Bock auf ein Wiener Würstchen.
Dann verweigerst du die nicht.
Was? Nein! Ja, dann kriegt sie die auch. Natürlich kriegt sie die. Oder wenn sie Shrimps essen will, dann kriegt sie die. Aber sie kriegt auch die Information, wo das Essen herkommt. Also sie kriegt, die kriegt einfach alle Informationen. Und dann kann sie sich entscheiden.
Das nennt man mal das gläserne Futter.
Ja, ich meine, das ist einfach...
Ja, aber ist doch in Ordnung.
Nee, also, ich versuche einfach...
Also ich will das auch gar nicht verurteilen, sondern mich interessiert wirklich, weil ich finde es unglaublich schwierig, wenn man so einen Lebensstil, sagen wir mal, Essenslebensstil, sich angewöhnt hat und dann auf Tour ist. Weil nicht alle bieten sowas an.
Ja, das ist nicht leicht.
Das ist halt echt ein schwierig. Ich weiß noch, als wir ja dann in Karlsruhe waren und haben was Veganes gesucht. Weißt du das noch?
Ja.
Da sind wir ja wirklich eine halbe, dreiviertel Stunde lang rumgerannt, bis wir dann letztendlich final bei diesem Burgerladen
gelandet sind. Wir sind beim Burgerladen, der aber sehr guten veganen Burger hatte.
Und da gab es, glaube ich, einen Gründinkel-Pattern.
Ja.
Oder Patty für dich. Der auch unglaublich, ich glaube, ich habe probiert, war unglaublich lecker.
Ja, unglaublich gut. Mit Dips, vegane Dips dazu, vegane Mayo, Pommes, Salatbeilage, großes Bier, Boom Shakalaka.
Also ich finde es halt echt, also deswegen immer frage ich nach, nicht weil ich es schlecht machen will, sondern weil ich dann eher bewundere, dass man das dann irgendwie trotzdem schafft, auf Tour das durchzuhalten.
Ja. Ja, es wird auch einfacher. Also die ganzen großen Fastfood-Ketten sind jetzt auch drauf gekommen, dass immer mehr Menschen sich darüber Gedanken machen. Deswegen siehst du ja vegane Burger überall. In Berlin gibt es jetzt eine große Kampagne von der vegetarischen Metzgerei. Es gibt irgendwie im Bergmann-Kiez so eine vegetarische Metzgerei, wo du halt allerhand Fleisch, ich mache gerade Anführungszeichen für die, die kein Monitor haben,
ja,
Fleischprodukte kaufen kannst, die halt alle auf Pflanzenbasis gemacht sind.
Ja.
Und das ist auch, das ist nicht mehr so schwierig wie früher. Früher, als ich noch über Veganer gelacht habe und die verspottet habe und als Metzgersohn standesgemäß kopfüber in die Biotonne gestopft habe, da war es als Veganer noch super schwer, sich zu ernähren. Da musstest du ins Reformhaus oder in sonstige dubiosen Läden. Und heute kriegst du ja fast an jedem Kiosk, jetzt überspitzt gesagt, irgendwas Veganes. Und es ist ja völlig... So, mittlerweile ist vegan, hat schon so eine Coolness-Bewegung. Also ein Teil der Hipster scheint ja auch darauf mitzureiten. Dein Instagram schlägt Saltos, wenn du Veganer bist und so, habe ich gehört.
Also ich bin ja unbewusst auf vegan gekommen, weil ich gesagt habe, naja, wenn es schmeckt und es satt macht, dann erfüllt es seinen Zweck. Für mich war es eher so eine, ja gut, also Fleisch verstopfte Arterien und das finde ich jetzt nicht so geil und ich fühle mich auch schlapp und wenn ich abnehmen will, muss ich halt die Ernährung umstellen.
Ja.
Und dann bin ich halt eher auf vegan, vegetarisch gegangen, weil und solange es satt macht und es schmeckt, ist mir egal, was ich da esse. Plus. Letztens hat auch irgendwie hat mir einer gesagt, ja, diese Comedian war mal ein Mann. Ich dann so, das ist mir scheißegal, die kann von mir 20 Mal ein Mann gewesen sein. Wenn die lustig ist, dann ist das scheißegal. Dann macht die ihren fucking Job. Also, was ist, interessiert doch am Ende keinen, weißt du?
Ja, ich weiß, was du meinst. Also,
so, zum Teil. So diese Delivery halt, wenn das Essen schmeckt. Weil, stell dir mal vor, du gibst einem Fleischesser was zu essen und er weiß nicht, dass es kein Fleisch ist, sondern halt dieses Beyond Meat. Das habe ich ja auch probiert. Unglaublich lecker. Das wäre wahrscheinlich für dich, wobei du würdest wahrscheinlich essen, aber es hat echt so einen leicht rauchigen Geschmack. Und das ist, könnte so Leute, die halt jahrelang essen, also richtig jahrelang vegetarisch essen, könnte das erstmal abschrecken.
Ja. Also, plus, du tust was Gutes für die Umwelt und sorgst dafür, dass vielleicht endlich die Art, wie wir mit Tieren umgehen, sich ändern wird. Also das ist ja auch ein politisches Statement, wie du dich ernährst. Das ist ja nicht
mittlerweile ja, ne? Also damals war es eher so...
Ja, war es schon immer, aber es gab halt keine Option. So wie früher jeder in meinem Dorf irgendwie CDU oder NPD gewählt hat. Es gab die Grünen de facto nicht, auch wenn es anderswo gab. Und mittlerweile kannst du halt vegan essen, wenn du was gegen Massentierhaltung und diese Form von Speziesismus, oder wie sagt man, dass der Mensch sich immer über allem sehen muss und einfach unheimlich unmenschlich mit allem umgeht, wo er die Finger drauf kriegt. Und wenn du was dagegen hast, dann kannst du jetzt was tun. So, du kannst dich vegan ernähren und vegane Schuhe kaufen, wenn du es wirklich ernst meinst, zum Beispiel. Oder es gibt, glaube ich, auch vegane Autos.
Kaufst du vegane Klamotten?
Bisher habe ich darauf nicht geachtet. Ich wurde aber letztens darauf hingewiesen, weil ich habe so Adidas-Treter, die sind durch, ich brauche neue. Und da meinte ich im Gespräch, ich brauche neue Schuhe, ich werde mir diese Adidas wiederholen. Und dann habe ich erfahren, dass man auch vegane Schuhe kaufen kann.
Okay.
Jetzt bin ich in einem Gewissenskonflikt.
Jetzt habe ich aber echt eine Frage. Wie sehen vegane Schuhe aus? Klar, ohne Leder.
Ja, und drauf steht I'm vegan, kiss me oder sowas. Keine Ahnung.
Ja, aber
ist ja halt ohne Leder.
Was ist an einem Plastikschuh sonst dran, was von einem Tier sein könnte? Das frage ich mich jetzt.
An einem Plastikschuh?
Ja. An so einem ganz normalen Turnschuh. So.
Ja, Leder. Leder zum Beispiel.
Ja, aber wenn es kein Leder ist, dann hast du ja Plastik oder Stoff.
Dann ist es Stoff, nehme ich an, ja.
Stoff, aber wahrscheinlich keine Baumwolle. Nee, doch, Baumwolle geht. Ich habe gerade gedacht, Baumwolle kommt vom Schaf.
Nee, das ist die andere, das ist die Schafwolle, Tobi.
Ja, ja, also Baumwolle würde ja gehen, also solange sie jetzt nicht von Sklaven gepflückt wurde.
Dann wäre es ein rassistischer Schuh, was heutzutage auch ein politisches Statement sein kann. So, du kaufst nur Schuhe, die durch Kinderarbeit zustande kommen, weil du denkst, die arische Rasse ist der anderen überlegen. Gibt es sicher auch. Die spinnen ja komplett. Die haben sicher auch sowas erfunden.
Das ist krass. Sollen wir das als Schlusswort stehen lassen oder ist das zu hart?
Weiß nicht, du, das ist dein Podcast. Du wirst wahrscheinlich wir sind jetzt ja schon drüber, du wirst wahrscheinlich irgendwo ganz sanft bei Minute 40 rausgehen, wenn wir so über Stand-up und Storytelling sprechen.
Ja, nee, das lassen wir drin. Meinen wunderbaren Sprachfehler kann ich doch nicht retuschieren.
Ja.
Lass so was einblenden im Podcast, so als Untertitel, so Storytelling. Nein, Quatsch. Pass auf, wir können Cut machen. Wir können Cut machen, wirklich. Weil ich finde es mega, ich finde es viel interessanter bei so einem Podcast, mehr über den Menschen zu reden, als über das, was er über Comedy und so denkt. Klar, gehört das irgendwo dazu, weil wir ja in diesem Metier arbeiten. Aber mich hat jetzt vor allem der Mensch Thomas Kornmeier interessiert. Vor Comedy, weil das halt echt...
Ich fühle mich berührt.
Damals, im Januar hätte ich nicht gedacht, dass du 38 bist. So, weißt du, das war ja so der Punkt, wo ich gedacht habe, okay, du bist von uns allen vier hier im Auto der Älteste, aber ich habe dich viel jünger eingeschätzt.
Das haben wir jetzt geklärt, dass ich bin ja jünger als mein biologisches Alter vorgibt.
Ja.
Ich bin ja im Geiste, bin ich ja Ende 20 und fange gerade meine zweite Pubertät an.
Ja, genau, weil du jetzt stimmt, hatte ich ja gesagt, die rebellische Phase.
Deswegen, ich bin jetzt aus der Kirche ausgetreten, werde Veganer und rebelliere gegen alles, was meine Eltern...
Du bist rausgetreten, wann bist du ausgetreten?
Aus der Kirche bin ich letztes Jahr, irgendwann im August, September oder so.
Also als du Veganer geworden bist?
Nee, ich wollte schon lange aus der Kirche austreten, aber dann dachte ich immer, oh, jetzt dahin fahren und die 30 Euro... Und so, dann ist man halt auch faul.
Du musst 30 Euro zahlen, um aus der Kirche auszutreten.
Ja, du musst 30 Euro. Das ist die Miete für das Schließfach, in das deine Seele reinkommt und für die nächsten 20 Jahre
auch. Jetzt wirklich?
Nein, natürlich nicht. Du musst 30 Euro bezahlen, irgendwelche Verwaltungskosten, Aufwand.
Keine Seriously? Ahnung.
Ja.
Alter. Was?
Wieso wusstest du das nicht?
Ich bin jetzt
schockiert. Du siehst so schockiert aus. Warum?
Ja, weil
du bist doch der Theologe. Du weißt doch, wie euer Geschäft funktioniert.
Nee, ich finde das eine Sauerei gerade irgendwie. Hart.
Ja.
Also nicht, dass ich aus der Kirche auftreten möchte, aber ich finde es schon ein bisschen schweinisch.
Das Schweinische ist eigentlich, dass sie es nicht wahrhaben wollten, weil ich habe dann bei meiner darauffolgenden Einkommensteuererklärung haben sie mir erstmal knallhart wieder Kirchensteuer abgezogen. Und dann musste ich den Brief schreiben, sorry Leute, ich bin ausgetreten, ich meine es ernst, ich habe 30 Euro bezahlt, hier ist der Beleg, ich bezahle sicher keine Steuer mehr. Und dann kam auch ein Brief zurück von der Pfarrerin hier von der Gemeinde, die wollte dann wissen, warum ich ausgetreten bin und ob ich mir es nicht nochmal überlegen will, weil ich habe ja dann auch kein Anrecht auf eine Beerdigung im Segen Gottes und kann ich kirchlich heiraten und so. Also es ist schon eine große Geschäftemacherei, aber ich habe meine 30 Euro bezahlt und bin raus.
Okay, und du stehst nach wie vor dahinter und sagst, das war der richtige Schritt.
Ich rufe sogar dazu auf, aus der Kirche auszutreten. Es ist dringend notwendig, dass dem Verein jegliche Unterstützung entzogen wird.
Okay. Verstehe ich.
Das ist
okay, ja cool. Nee, das will ich auch gar nicht in Frage stellen. Ich finde das mega interessant. Das ist wieder so eine neue Facette von Thomas Kornmeier, die man kennenlernt.
Ja. Als ob du noch nie ein Set von mir gesehen hast, wo ich über die Kirche motze.
Mir nicht bekannt.
Ist ja nicht bekannt. Hab ich nicht gehört, nö.
Nö, hab ich nicht gehört. Sowieso nicht. Thomas, möchtest du noch irgendwo hinweisen, wo man dich finden kann?
Nein, weil derzeit kann man mich nirgendwo finden, weil es ja alles abgesagt. Man findet mich...
Nee, aber ich meine Social Media Gedöns. Homepage.
Ja, Homepage, aber da gibt es ja natürlich auch nichts Neues, weil ich ja da... Ich schreibe da immer Termine drauf, wenn es welche gibt. Aber die nächsten Termine sind im Oktober. Und bis dahin haben die Leute schon einen Haufen anderer Leute in deinem Podcast gehört. Da haben die längst vergessen, wo ich mich aufhalte.
Ja.
Deswegen grüße ich also an der
Thomas
Stelle...
Thomas Kornmeier könnt ihr auf jeden Fall am 29.12. hier im Theater, im Boulevardtheater Deidesheim sehen.
So.
Dort wird er zu sehen sein.
Wollte ich gerade sagen, Tobi.
die Bühne zerficken.
Genau das.
Und da wird er im Line-Up von meiner Show sein. Da freue ich mich wahnsinnig drauf.
Wie ist denn das Line-Up? Du kannst doch an der Stelle schon mal deine vier Hörer darauf hinweisen, wer alles kommt.
Jan Preuß, Matthias Hayes und du.
Das ist ein Line-Up.
Das ist ein sehr, sehr schönes Line-Up.
Der gute Jan, der Matze und Tobi, the host of the show an dem Abend, nehme ich an, Cap.
Ich hoste, ja. Wir machen so ein bisschen Comedy, Late-Night-Mischung.
Ganz ehrlich, zum Schluss noch, ich weiß, wir sind über der Zeit, aber das ist eine schöne Idee, dass du das machst im Theater und so ein neues Format ausprobieren, um einen mit neuen Formaten berüchtigten Comedian der Berliner Szene zu zitieren. Neue Formate braucht das Land.
Wer hat das gesagt?
Na, Hans probiert ja auch ganz viele neue Sachen aus, was mega cool ist. Und
dein Wilde Pony-Podcast, den finde ich mega witzig.
Darüber weiß ich nichts, weil ich höre ja keine Podcasts. Aber es kann gut sein, dass der lustig ist, weil der Typ ist auch lustig. Aber das ist mit neuen Formaten, finde ich gut. Und deine, das ist ja eine Weihnachts-, du musst deine Hörerschaft da noch ordentlich drauf polen, dass sie das verstehen.
Ja, es wird eine schöne Show, auf jeden Fall. Also es ist, mein Chef wollte ursprünglich, dass ich da die Show mit dem Blinden und ich mache. Und ich habe gesagt, nee, das machen wir nicht.
Was heißt mit dem Blinden?
Mit Timo habe ich ja diese Show ungefähr unerhört. Ja. Ja, und das funktioniert. Ich habe gesagt, das will ich hier nicht machen oder noch nicht machen, nächstes Jahr irgendwann. Ich will erst, dass die Leute mich kennenlernen und das tun sie am besten, wenn ich moderiere. Und ja.
Cool, freue mich drauf.
Das und deswegen habe ich gedacht, dass hier wäre so eine einzige Möglichkeit, die nicht ganz klassisch Stand-up ist, sondern halt auch noch irgendwie interaktiv mit dem Publikum und interaktiv miteinander ist.
Interaktiv miteinander? Ich mag es, wenn du so verrucht daherredest.
Nee, so Spiele. Wir spielen
ja, Spiele.
Ja. Zum Beispiel Cards Against Humanity. Zum Beispiel.
Okay.
Kann man spielen.
Okay, ich bin sehr gespannt. Die Show ist am 29.12.
Ich habe noch kein Pferd, also Konzept steht so zu 80%, aber noch nicht durch.
Also, hey, dazu ist es da.
Aber ich habe ja noch ein halbes Jahr Zeit. Also.
Sehr gut.
Ja, cool. Dann
alright.
Danke dir erstmal für dieses Gespräch.
Leute, sehr gerne, hoffe, danke für die
Einladung. Ihr werdet jetzt alle austretende Veganer aus der Kirche. Und wenn ihr mehr über Thomas sehen wollt oder von Thomas sehen wollt, thomaskornmeier.de, dort findet man den auf seiner Homepage. Ansonsten YouTube, Instagram hat er, glaube ich, auch noch irgendwie. Er hat schon gesagt, ab Oktober, November geht es bei ihm wieder los. Bei mir ist es so richtig erst ab September. Auch in Berlin. Und dann... Ja, wünsche ich euch eine wunderbare gute Nacht. Ciao.
Ciao, ciao.